Wir bessern uns. Wir schaffen Erinnerungen, die es wert sind, austherapiert zu werden. Unser Alltag wird ihr Disneyland. Das Hamsterrad wird dann eben ausgepackt, wenn das Kind schläft. Gehe ich halt nur noch nachts um 3 an der Esso-Tankstelle im Industriegebiet einkaufen. Platze ich halt in einen Drogendeal und werde abgestochen. Verliere ich halt meine Milz. Die Kindwache-Zeit muss genutzt werden. Alles andere wäre ein Verbrechen an der Kindheit unserer Minimis. Und so finden wir uns wieder in dem Versuch, dass sich unser stressiger Alltag für unsere Kinder wie Ferien auf dem Bauernhof anfühlt, was aus unserem stressigen Alltag die absolute Hölle macht. Aber während wir das noch denken und gleichzeitig schon wieder ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Kind haben, weil es kurz mit in die Post muss, wo es weder Ponys noch Zuckerwatte gibt, piept das Handy und Andrea schickt uns eine Spruchkachel von Pinterest mit den Worten: Genieße die Zeit, sie werden so schnell groß. Ich kann nicht zeichnen, aber bitte fügt hier ein Bild einer Mutter ein, deren Kopf platzt. Müde. Mit der Geburt eines Kindes sinkt die Schlafdauer der Eltern rapide. Männern fehlen im Schnitt nur wenige Minuten pro Nacht. Frauen müssen durchschnittlich mit 1 Stunde weniger Schlaf auskommen. Schlaf wie vor der Geburt stellt sich nur bei den wenigsten Eltern wieder ein, sagt die Süddeutsche Zeitung. Und die recherchieren sehr gründlich. Das weiß ich aus eigener leidvoller Erfahrung. Kürzlich habe ich außerdem etwas gelesen. Bereits nach einer einzigen zu kurzen Nacht leiden unsere kognitiven Fähigkeiten. Schläft jemand mehrere Tage hintereinander zu wenig, sind die Einbußen oft gravierend. Die meisten reagieren dann ungefähr so wie mit einem Blutalkohol von 0,6 Promille. Wenn wir diese Erkenntnis jetzt mit der Aussage der Süddeutschen Zeitung koppeln, dass sich bei den wenigsten Eltern Schlaf wie vor der Geburt des Kindes einstellt, muss man sich doch zwangsläufig fragen, wie besoffen Eltern dauerhaft sind. Tatsächlich habe ich während meines Studiums mal eine Vorlesung zur Berechnung des Blutalkohols besucht. Aber nachdem ich merkte, dass es keine praktische Übung war, habe ich das Interesse leider drastisch verloren. Dennoch glaube ich, mit all meinem gesammelten Nichtwissen und unpräziser nicht wissenschaftlicher Berechnung behaupten zu dürfen, dass ich mich in den ersten Jahren nach der Geburt meiner Kinder in einem dauerhaften 1,0 Promille Zustand befunden habe. Und damit ist nicht dieser lustig beschwingte Partyzustand gemeint. Von leicht bekleidet auf dem Tisch tanzen, Ballermann-Hits mitgrölen und feuchte Schmatzer verteilen, konnte bei mir nicht die Rede sein. Dieser Part oblag einzig meinen Kindern, die sich ja grundsätzlich gerne wie schwer beschwipste Pauschaltouristen auf spanischen Inseln aufführen. Nein, diese spaßige Phase war mir nie vergönnt. Mein Übermüdungsrausch fühlte sich ausschließlich wie das Trunkenheitsstadium an, in das man nach dem letzten Glas Sekt, das irgendwie schlecht war, eintritt. Der Absturz aus dem Rausch, die Fahrt nach unten. Die Phase, in der man weinerlich wird, nicht mehr so genau weiß, wo man ist und warum. Die Kopfschmerzen setzen langsam aber sicher ein und man möchte nur noch eins: nach Hause, ins Bett. Nur leider kommt das Taxi nicht. Nie. Und so steht man völlig übermüdet und mit schwindeligem Kopf vor der Kneipe. Die Mascara hat sich über die Wange verteilt und auf der Hose klebt irgendetwas unangenehm.